ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Jetzt geht es um Kohle, um viel Kohle, um Kohle als Entschädigung für Kohle. Der Bund will den Lausitzer Braunkohlekonzern LEAG dafür entschädigen, dass er künftig nicht mehr fördern darf. Die Europäische Kommission hat jetzt für die geplanten 1,75 Milliarden Euro grünes Licht gegeben, berichtet Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck spricht von einer guten Nachricht für die Lausitz und von einer klugen Entscheidung aus Brüssel, mit der er selbst kaum noch gerechnet habe. Mit bis zu 1,75 Milliarden Euro Entschädigung kann die LEAG nun rechnen, dafür, dass der Braunkohleausstieg schon 2038 kommt. Die letzten 550 Millionen allerdings fließen möglicherweise nur zum Teil, je nachdem, wie teuer oder billig sich Braunkohlestrom bis zum Jahr 2038 noch verkaufen lässt.
Verlängert in die Zukunft heraus wird dann abgerechnet werden, welche Summe erzielbar ist. Damit ist aber auch gesagt, dass die 1,75 Milliarden Euro grundsätzlich zu rechtfertigen sind. Sie müssen dann natürlich nur nachgewiesen werden.
Auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach spricht von einem guten Tag für Brandenburg und speziell für die Lausitz. Denn endlich gäbe es Planungssicherheit für die LEAG, aber vor allem auch für die, die dort arbeiteten.
Es war von Anfang an eins unserer großen Anliegen, dass die Anpassungskosten für die Gehälter bei vorzeitigem Ausstieg, dass die an der Stelle gesichert sind.
Wer also durch die Umstrukturierung bei der LEAG seinen Arbeitsplatz wechseln muss, der ist abgesichert. Außerdem würden mit den fest zugesagten 1,2 Milliarden Euro die Mehrkosten bei der Renaturierung der Tagebauflächen gedeckt, so Steinbach.
Der Mechanismus ist ja normalerweise so, dass die LEAG als Verursacher direkt sozusagen in unsere Vorsorgegemeinschaften einzahlen muss. Und das ist eine Belastung für die Investitionen, die für den Wandel der LEAG in ein Unternehmen, was sich dann überwiegend auf erneuerbare oder schließlich irgendwann mal ausschließlich auf erneuerbare Energien an der Stelle abstützt. Und damit die LEAG entlastet wird, direkt in unsere Vorsorgegesellschaften einzuzahlen und dieses Geld dann eben entsprechend auch in Investitionen geben kann.
Eben vor allem in Investitionen in erneuerbare Energien. Schon jetzt investiert die LEAG massiv, um künftig Strom aus Photovoltaik und Windkraft zu gewinnen, ebenso wie aus Gas und Wasserstoff, betont LEAG-Vorstandschef Thorsten Kramer.
Wir bauen die Ersatzkapazitäten auf und werden die so aufgebaut, dass sie natürlich mit dem aktuellen Ausstiegsszenario übereinpassen. Das heißt, wenn der nächste Block dann 2035 rausgehen würde, sind wir sicher, dass wir bis 2035 Ersatzkapazitäten auf Gasbasis und später auf Wasserstoffbasis vorhalten können, also neue Kraftwerke.
Kritik an der Beihilfezusage aus Brüssel kommt von der Grünen Liga. Der Umweltverband sieht die LEAG allein in der Pflicht, für die Renaturierung vor Ort aufzukommen. Im Landtag dagegen werden die Milliarden aus Brüssel allgemein begrüßt, ebenso wie die Umstrukturierungen bei der LEAG selbst. Einzig die AfD will auf Dauer an der Braunkohleverstromung festhalten.
Da werden die Ossis einmal mehr über den Tisch gezogen. Sie wissen ja, dass wir diese ganze Transformationspolitik ablehnen, dass wir das für einen fatalen Fehler halten,
sagt AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt. Die LEAG selbst hält einen früheren Ausstieg aus der Braunkohle noch vor 2038 durchaus für möglich, falls der Ausbau der Erneuerbaren weiter schnell vorankommt.
Informationen aus Potsdam von Amelie Ernst waren das. Baut auf, baut auf. 20.000 Wohnungen wollte der Berliner CDU-SPD-Senat 2023 bauen. Aber nicht einmal 16.000 wurden fertig. Jetzt soll es per Gesetz klappen. Die Landesregierung hat das wohlklingende Schneller-Bauen-Gesetz verabschiedet. Mit ganzem Namen heißt es Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben. RBB 24 Landespolitikreporter Jan Menzel dazu.
An gleich 10 Gesetzen, diversen Verordnungen und Vorschriften hat der Senat herumgeschraubt und dem Ganzen den Namen Schneller-Bauen-Gesetz verpasst. Für Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD, geht es bei dem Paket vor allem um mehr Tempo.
Die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsprozessen, dass es einen integrierenden Ansatz gibt, dass nicht alle nebeneinander herarbeiten, sondern alle miteinander und abgestimmt. Das zieht sich als roter Faden und Leitlinie durch alles, was wir hier angefasst haben.
Als neues Instrument werden Bauantragskonferenzen bei größeren Projekten eingeführt. Alle Beteiligten kommen frühzeitig an einen Tisch, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Für Verwaltungen gibt es künftig Fristen, galt bisher Unterlagen müssen. Zügig bearbeitet werden, sollen Vorgänge nun in einem Monat abgeschlossen sein. Außerdem soll die Position des Senats gegenüber den Bezirken gestärkt werden. Große Wohnungsbauprojekte kann das Land künftig an sich ziehen und bei Streitigkeiten über Wohnungsbau auf Bezirksflächen soll der Senat das letzte Wort bekommen. Besonders umstritten war bis zuletzt, dass mit dem Schneller-Bauen-Gesetz der Arten- und Naturschutz gelockert werden soll. Juliana Schlaberg vom Naturschutzbund NABU.
Der Natur- und Artenschutz wird in dem Schneller-Bauen-Gesetz als Verhinderer von Bauvorhaben dargestellt. In Berlin verzögern sich Bauvorhaben lediglich, weil die Bauherren das geltende EU-, Bundes- oder Landesrecht für den Natur- und Artenschutz einfach missachten. Angesichts des Klimawandels und Artensterbens müssen wir nicht schneller bauen, sondern intelligenter.
Stadtentwicklungssenator Gebler kündigt hier weitere Präzisierungen im Gesetzgebungsverfahren an, etwa bei Regelungen zu Biotopen. Klar ist dagegen, dass bei Baumfällungen auch künftig die Naturschutzbehörden mitentscheiden. Bis zum Jahresende soll das Gesetz fertig beraten und beschlossen sein. Die Wirkung schätzt Gebler so ein.
Es werden damit vermutlich, wenn das funktioniert, auch Kosten reduziert werden und es werden vor allem Kostenrisiken reduziert. Weil gerade wenn irgendwelche Sachen kreditfinanziert sind und auf einmal dauert es 3 Jahre länger, dann kostet das in der Regel richtig Geld.
Deutliche Kritik am Schneller-Bauen-Gesetz kommt von der Opposition. Verfahren würden nur komplizierter, erklärten die Grünen. Die Linke hält dem Senat vor, immer mehr Kompetenzen an sich zu ziehen und die Bezirksverordnetenversammlungen zu entmachten. Wirtschaftsverbände sprechen dagegen von einem Schritt in die richtige Richtung.
Informationen von Jan Menzel. Um die afrikanische Schweinepest ist es ruhiger geworden. In Sachsen und in manchen Brandenburger Landkreisen werden die Schutzzäune schon abgebaut. Vorbei ist diese Tierseuche aber nicht. Das zeigen Zahlen aus dem Kreis Oberspreewald-Lausitz, berichtet rbb24-Reporter Florian Ludwig.
Es ist ein totes Wildschwein, das dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz gerade Sorgen macht. Besser gesagt, es ist der Fundort. Das Schwein, das letzte Woche gefunden wurde, lag nämlich in einem Bereich, der eigentlich durch gleich 3 Zäune abgesichert ist. Und es ist ein Jagdgebiet mit hunderten Wildschweinen, die sich jetzt alle anstecken könnten. Betroffen ist ein Bereich östlich von Senftenberg. Und auch wenn es hier bislang nur den einen Verdachtsfall gibt, entlang der brandenburgisch-sächsischen Grenze sind es weiterhin einige, sagt Amtstierarzt Jörg Wachtel.
Das macht uns ein bisschen Sorge, weil dieses System mit den speziell entwickelten Zäunen dort sehr, sehr wirksam ist.
Der aktuelle Fund zeigt aber, 100%ige Sicherheit gibt es eben nicht. Der Landkreis hat deshalb schon Sofortmaßnahmen eingeleitet. Mit Drohnen wird nach toten und lebenden Wildschweinen gesucht, genauso mit speziellen Suchhunden. Alle toten Wildschweine, auch die, die von Jägern abgeschossen werden, werden untersucht. In dem jetzt betroffenen etwa 1000 Hektar großen Jagdgebiet ist die Jagd erstmal verboten, um die Wildschweine nicht noch mehr aufzuscheuchen. Außerdem ist bereits zusätzlich zum festen Zaun ein Bauzaun nördlich des Jagdgebietes aufgestellt worden. Ein Thema, mit dem sich der Kreis mittlerweile bestens auskennt, sagt der Leiter des Krisenstabes, Robert Weidner.
Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz bewirtschaftet 217 Kilometer Kreisstraßen im gesamten Gebiet und wir haben mittlerweile fest verbaute Zäune 250 Kilometer, also wirklich mehr als die Kreisstraße.
Der Landkreis will keine Panik verbreiten. Im Vergleich zu anderen ist Oberspreewald-Lausitz mit gerade mal 18 bestätigten Fällen seit 2022 noch glimpflich davon gekommen. Damit das so bleibt, sollten die Tore in den Wildzäunen deshalb unbedingt geschlossen bleiben. Tote Wildschweine der Verwaltung gemeldet werden, sagt Amtstierarzt Wachtel. All das, um zu verhindern, dass sich noch mehr Tiere anstecken, so wie zum Beispiel in Spree-Neiße. Denn dann wird es hart für die Mitarbeiter.
Wenn verendete Tiere dann quasi in die Verwesung übergehen, in diesen großen Zahlen dann quasi gefunden werden, das ist für alle Beteiligten sehr belastend, das ist sehr dramatisch. Und man sollte das nicht so abtun von wegen, na, da haben sie mal ein Schweinchen irgendwo weggeräumt. Nein, das sind tausende Fälle, die gewesen sind. Und tausende Fälle sind auch jedes Mal tausende Male tierisch Leid.
Sagt der Tierarzt Jörg Wachtel.
Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte.
Sie sind klein und maskiert und sie leben unter uns oft, ohne dass wir es merken. Waschbären. Wir Menschen bekommen die schlauen Kleinbären mit der markanten schwarzen Gesichtsmaske ja fast nie zu Gesicht, aber es werden tatsächlich immer mehr in Berlin und Brandenburg. In Zehlendorf und im südlichen Umland von Berlin, da kümmert sich der Verein Hauptsache Waschbär an 2 Standorten um gefangene Tiere und verwaiste Welpen. Die Gründerin, Dr. Mathilde Leininger, klärt uns erstmal auf, dass der Waschbär nicht etwa Waschbär heißt, weil er sein Futter wäscht, wie es oft scheint, sondern...
Die machen das nicht, um es einzuweichen, sondern sie überprüfen die Qualität dessen, was sie da in der Hand haben, weil sie nicht so gut sehen können wie wir. Und in dem Moment, wo die Hand in Wasser taucht, ist sie noch empfindsamer. Und deswegen machen die das immer.
Waschbären scheiden auf jeden Fall die Geister. Für die einen sind sie gerissene Räuber, die man mit allen Mitteln bekämpfen sollte. Für die anderen gehören sie mittlerweile zu unserer Tierwelt dazu und haben das Recht darauf, in Frieden zu leben. Ursprünglich stammt der Waschbär übrigens aus Nordamerika. In den 1920er Jahren wurde der Kleinbär dann als Pelzlieferant nach Deutschland gebracht. Am Ende des Zweiten Weltkriegs Weltkriegs entkamen dann einige Tiere aus einer Pelztierfarm nahe Strausberg und vermehrten sich rasant. Schätzungen gehen von weit über einer 500.000 Waschbären bundesweit aus. Und die sorgen für Probleme. Denn Naturschützer sehen in ihnen eine Bedrohung für seltene Tierarten. Das erzählt uns Dirk Ehlert, er ist Wildtierreferent bei der Senatsumweltverwaltung.
Die Gefahr ist ja zum Beispiel für alle Amphibien und Reptilien, die im Frühjahr beispielsweise zum Teich kommen, dort laichen wollen und dann im Frühjahr der vom Winter ausgehungerte Waschbär auf sie wartet und sie frisst.
Aber auch unsere Häuser sind nicht sicher, denn Waschbären sind wahre Klettermeister und Dachböden finden sie besonders einladend. Sie fressen sich dabei auch gerne durch teures Dämmmaterial. In Brandenburg darf der Waschbär gejagt werden. Etwa 35.000 erlegte Tiere waren es im letzten Jahr. Doch ist das die Lösung?
Und die Jagd selber führt im Augenblick nicht zur nachhaltigen Bestandsreduzierung des Tieres. In Einzelfällen muss man aber sehen, dass man zum Beispiel in den Gebieten, wo sehr sensible Tierarten leben, die wir auf alle Fälle schützen müssen, beispielsweise Amphibien und Reptilien, vor den Waschbären schützt. Aber im Grunde genommen kann man sagen, dass trotz der intensiven Bejagung der Waschbären der Bestand zunimmt.
Mathilde Leininger und ihre Helfer vom Verein setzen auf eine andere Maßnahme, um der wachsenden Waschbärpopulation Herr zu werden: Kastration.
Das ist auch der einzige Weg, unserer Meinung nach, die Menge der Waschbären auf Dauer zu reduzieren, indem man sie kastriert und dann sozusagen als Platzhalter an die Stelle wieder setzt, wo sie waren. Und das bedeutet nämlich, dass keine Fremden mehr reinkommen und vor allem bedeutet, dass es keinen Nachwuchs mehr gibt.
Ab August wollen Mathilde Leininger und ihr Team mit einer auf 5 Jahre angelegten Studie beginnen, in der Hoffnung, damit dann endlich eine nachhaltige und tiergerechte Lösung für das Problem Waschbär zu finden.
Mehr davon gibt's auch im Fernsehen. Der Tag. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Bleiben wir noch in der Tierwelt, aber in der, bei der es uns vielleicht ganz warm ums Herz wird. Rehkitze mit braunen Knopfaugen, Stupsnase, noch wackelig auf den Beinen. Die werden von den Muttertieren in dieser Jahreszeit in dichten Wiesen und Äckern abgelegt, wenn es auf die Futtersuche geht. Aber das birgt eine große Gefahr, denn in diesen Äckern wird mit schweren Maschinen gemäht. Die Kitze flüchten nicht, sondern werden getötet. Da greift die Jägerschaft Briesen ein, rettet im Kreis Oder-Spree mit technologischer Hilfe. RBB24-Reporterin Eva Kirchner hat das beobachtet.
Es ist noch dunkel, als heute Morgen gegen 4 Uhr die ehrenamtlichen Helfer um Jäger Björn Seeger zusammenkommen. Am Rand einer Wiese bei Briesen steht der 50-Jährige und beobachtet auf einem Bildschirm die Bilder, die von einer Drohne kommen. Dank Wärmebildkamera sind die Tiere gut zu sehen.
So, da liegt die Ricke und da liegt das Kitz.
3 der insgesamt 5 Rehkitzretter machen sich auf den Weg. Im hohen Gras sind die Jungtiere gut versteckt. Die Anweisung, wo genau es hingeht, kommt per Funk.
So, die Ricke ist schon geflüchtet. So, ihr lauft jetzt genau drauf zu. Der mit dem Kescher, Funkgerät in der Hand und vorne weg. Leicht rechts, stopp. Gerade, gerade.
Nach wenigen Minuten entdecken die Helfer das erste von 2 Rehkitzen auf dieser Wiese.
Habt ihr?
Wir haben es.
Gut, ich flieg weiter.
Während Björn Seeger per Drohne die Fläche weiter absucht, packt Katja Westakowski das Kitz vorsichtig in eine Kiste, die mit frisch gemähtem Gras ausgelegt ist. Das ist wichtig, erklärt die Jägerin aus Berkenbrück.
In diesem Gras lagen ja die Kitze vorher und die dürfen keinerlei menschlichen Geruch an sich haben, weil die Ricke die sonst nicht wieder als ihre Kitze anerkennt.
Die Kiste samt Kitz wird am Rand der Wiese abgestellt, gerade noch rechtzeitig, denn der Bauer ist mit seinem Mähwerk bereits unterwegs. Nach der Maat werden die Tiere wieder zurück auf die Wiese gesetzt, erklärt Jäger Mike Xavalier.
Und die Ricke, die ruft die dann mit so einem Kitzlaut oder die Kitze rufen auch und dadurch finden sich die Mutter und Kind finden sich dann wieder.
Auf diese Weise konnten in den letzten Wochen Dutzende Rehkitze gerettet werden. Noch bis Mitte Juni sind die ehrenamtlichen Rehkitzretter in den frühen Morgenstunden im Einsatz, weil es wichtig ist.
RBB24-Reporterin Eva Kirchner aus Briesen war das. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Der Tag in Berlin und Brandenburg ist auch als Podcast verfügbar in der ARD-Audiothek und auf inforadio.de.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und Der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.